Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 4, die Verse 6 folgende. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht, und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und nach deinem Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Wie wichtig sind doch die Kapitel 4 und 5 in der Offenbarung des Johannes zum Verständnis dieses Buches. Hier wird uns zunächst nicht ein Blick in konkrete Ereignisse der letzten Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu gegeben, sondern unsere Blicke werden auf Gott selbst gerichtet, der im Regiment sitzt und alles für seine Gemeinde zum ewigen Heil hinausführt. Insofern sind wir glückselig, wie es in Kapitel 1 heißt, wenn wir diese Worte der Weissagung lesen und nicht nur lesen, sondern auch behalten. Glücklich zu schätzen sind wir immer dann, wenn es uns geschenkt ist, in schwierigen, notvollen Situationen unseres Lebens oder aber auch hinsichtlich kommender, dunkler Ereignisse, die sich am Horizont abzeichnen, auf den zu schauen, der alles in dieser Zeit unter seiner Kontrolle hat, auch unser kleines persönliches Leben. Denen, die zur Gemeinde Jesu gehören, die er liebt und die er erlöst hat von ihren Sünden durch sein Blut, die er zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, wie es in Kapitel 1 heißt, ist dieser Glaubensblick geschenkt. Alle, die in Wahrheit zur verachteten Schar der Gemeinde Jesu gehören, haben, wie es in Kapitel 19, Vers 10 heißt, das Zeugnis Jesu und den Geist der Weissagung. Sie sind es, die jetzt bereits erfüllt vom Geist Gottes den Sieg Jesu über alle antichristlichen Mächte in der aufrührerischen Völkerwelt proklamieren dürfen. Das gläserne Meer, von dem hier die Rede ist, in Vers 6, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, erinnert an das Tempelgerät neben dem Brandopferaltar und ist wohl ein Gegenbild zu dem rebellischen Völkermeer hier auf dieser Erde. Wir haben uns ja in den ersten Versen dieses Kapitels bereits mit der Souveränität Gottes befasst, der in seiner Vorsehung alle Dinge nach dem Ratschluss seines Willens lenkt und bewirkt. Auch die antichristlichen Mächte, die sich ja gerade auch in unserer Zeit immer frecher und selbstbewusster zeigen und in den Herzen und Köpfen der Menschen ihr zerstörerisches Werk anrichten, müssen letztlich das tun, was Gott nach seinem ewigen Ratschluss beschlossen hat. Selbst der Satan ist, wie Luther gesagt hat, letztlich ein Handlanger Gottes. Nichts geschieht also in dieser Welt ohne den Willen Gottes. Kein Spatz fällt vom Dach ohne den Willen unseres himmlischen Vaters und kein Haar von unserem Haupt ohne seinen Willen. Vom Thron Gottes aus wird regiert. Gott hat die Herrschaft über alles. Lasst mich diese Tatsache noch einmal unterstreichen durch ein Wort aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 20. Ich lese einmal die Verse 24 und 25. Da heißt es: Weil sie meine Gebote nicht gehalten und meine Gesetze verachtet und meine Sabbate entheiligt hatten und nach den Götzen ihrer Väter sahen, darum gab auch ich ihnen Gebote, die nicht gut waren, und Gesetze, durch die sie kein Leben haben konnten. Das klingt auch seltsam, oder nicht? Gott gab ihnen Gebote, die nicht gut waren. Was sind das für Gebote gewesen? Es waren Gebote im Zusammenhang mit den heidnischen Kulten, denen sie sich inzwischen zugewandt hatten. Die Gebote Gottes, die er ihnen gegeben hatte auf dem Sinai, verachteten sie inzwischen und wandten sich diesen heidnischen Götzen zu. Und Gott gab ihnen diese Gebote der heidnischen Götzen und ließ sie unrein werden, so heißt es weiterhin, durch ihre Opfer, als sie alle Erstgeburt durchs Feuer gehen ließen, damit ich Entsetzen über sie brachte und sie so erkennen mussten, dass ich der Herr bin. Also Gott gab ihnen diese schlimmen Gesetze. Gott hat es getan. Gott ist nicht nur der, der in passiver Art und Weise etwas zulässt in dieser Welt, sondern er ist es, der es tut, der es bewirkt. Gibt es auch nur ein einziges Unglück in der Stadt, das Gott nicht tut, so heißt es. Ja? Gott steht hinter allem, auch hinter diesen bösen Dingen, die in dieser Welt geschehen sind und auch geschehen und noch geschehen werden. So lesen wir es dann ja auch im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, in den Versen 10 bis 12. Dass Gott es ist, der den Menschen die Macht der Verführung, kräftige Irrtümer sendet, dass sie der Lüge glauben und dementsprechend gerichtet werden. Weil sie Lust haben an der Ungerechtigkeit. Was ist gemeint mit Ungerechtigkeit? Nun, Feindschaft gegen die Wahrheit des Evangeliums. Ne? Das ist damit gemeint. Feindschaft gegen die Wahrheit des Evangeliums. Daran hatten sie Lust. Oder haben sie Lust. Und die Liebe zur Wahrheit, nämlich zum Evangelium, nicht angenommen haben zu ihrer Errettung. Darum sendet Gott ihnen kräftige Irrtümer. Die Macht der Lüge. Das satanische Wesen in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu wird von Gott her in Gang gesetzt. Das, was jetzt geschieht, ist schon eine Tatensprache Gottes, so nennt man das, eine Tatensprache Gottes, die das endgültige Gericht über die Völkerwelt ankündigt. Zum Beispiel lesen wir davon auch im Römerbrief Kapitel 1. Gott hat sie dahin gegeben, nicht wahr, zu tun, was nicht recht ist. Schreckliche Dinge, die gerade auch in unserer Zeit passieren und auch schon gesetzmäßig festgelegt werden. Das ist eine Tatensprache Gottes, die das zukünftige Gericht ankündigt. Gott ist es also, mit dem wir es auch in den antichristlichen Entwicklungen unserer Zeit zu tun haben. Das beugt uns auf der einen Seite, das demütigt uns. Wir haben es mit Gott zu tun. Nicht in erster Linie mit solchen, die antichristliche Gesetze machen. Auch in unseren Tagen geschieht das ja. Antichristliche Gesetze machen. Mit denen haben wir es im Grunde genommen zunächst einmal gar nicht zu tun. Sondern Gott ist es, der diese Gesetze gibt. Als eine Tatensprache des Gerichtes. Gott ist es, der die Macht der Verführung sendet. Gott ist es, mit dem wir es auch in unserer Zeit zu tun haben. Es beugt uns, führt uns in die Buße und Demütigung vor Gott, auch stellvertretend für die Menschen, die solche Wege gehen. Wir beten darum, dass ihnen die Augen geöffnet werden für ihr sündiges Wesen, dass sie zum Glauben kommen an Christus. Und auf der anderen Seite ist es nicht nur ein Aufruf zur Buße, diese Erkenntnis, dass wir es mit Gott zu tun haben und nicht mit, in erster Linie mit Politikern oder irgendwelchen Menschen, die das Sagen haben in dieser Welt, auch in unserem Land. Sondern es ist auch ein großer Trost. Denn derjenige, der solche Dinge bewirkt, als eine Züchtigung auch für die Gemeinde Jesu, der ist auch unsere Zuversicht. Der ist auch unsere Anlaufstelle in solchen Situationen. Der tröstet uns auch und richtet uns auch wieder auf. Und so lesen wir es im Propheten Hosea, Kapitel 6 am Anfang, ist ein wunderbares, ein einladendes Wort. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er hat das getan. Er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Gott tut diese schlimmen Dinge als Gericht, als Züchtigung auch für sein Volk. Das Gericht muss anfangen, die Züchtigung muss anfangen am Hause Gottes, so lesen wir im 1. Petrusbrief. Und es soll dazu dienen, dass wir ihn umso mehr suchen, dass wir zu ihm, der uns geschlagen hat und schlägt, Zuflucht nehmen, dass er uns tröstet und uns wieder aufrichtet. Und das tut er nur allzu gerne. Ja. Da, wo Menschen sich beugen, auch in der Gemeinde Jesu, unter den notvollen, desolaten Zustand, geistlichen Zustand in der Gemeinde Jesu, ich spreche jetzt mal gar nicht von der Welt, das, was in der Welt geschieht, ist oft ein Spiegelbild dessen, was in der Gemeinde Jesu abgeht. Der diese Dinge zulässt, in diesem aktiven Sinne, der ist auch bereit, da, wo wir uns darunter beugen und demütigen, zu trösten, zu helfen, wieder aufzurichten, Anfänge zu schenken zur Ehre und Verherrlichung seines Namens. Das macht uns also getrost und zuversichtlich und führt uns zur Anbetung. Wenn wir in erster Linie immer davon ausgehen, dass wir es zu tun haben mit Menschen, auch mit solchen, die diese antichristlichen Gesetze machen in unseren Tagen, dann führt das oftmals zur Verbitterung diesen Menschen gegenüber und zur Ablehnung diesen Menschen gegenüber. Aber wir sollen diese Menschen nicht ablehnen. Wir sollen das Böse ablehnen, nicht diese Menschen. Während wenn wir wissen, dass wir es mit Gott zu tun haben in all diesen notvollen Angelegenheiten, wir dann auch Zuversicht haben können, dass Gott noch hier und da auf den Wegen des Gerichtes Segnungen schenkt. Auf den Wegen des Gerichtes. So heißt es im Alten Testament, dass wir ihn auf den Wegen des Gerichtes suchen. Und da erbarmt sich Gott immer wieder. Ich muss mich ihrer erbarmen, so heißt es an einer Stelle. Ich kann nicht anders, als mich ihrer zu erbarmen. Ist das nicht herrlich, das zu wissen? Gott muss sich deiner erbarmen, er kann nicht anders. Es ist seine Art. Wir denken nochmal zurück an die Zeit, Davids in Ziklag, da heißt es ausdrücklich, dass David solche notvollen Wege ging, Lüge, Heuchelei, Blutvergießen. Das war so seine Art, heißt es, in dieser Zeit, in diesen 16 Monaten in Ziklag, im Philisterland. Das war so seine Art. Wenn Gott sich unser erbarmt, dann ist das so seine Art, ja. Dass er uns liebt, ist seine Art. Er kann gar nicht anders, als uns die Treue zu bewahren. Ist das nicht wunderbar, ihr Lieben? Dass wir solch einen Gott haben, solch einen himmlischen Vater, geoffenbart in Christus Jesus, unserem Heiland. Einmal werden wir Gott und seinen lieben Sohn in Vollendung anbeten, das, wozu wir jetzt schon durch diesen Text in Kapitel 4 der Offenbarung animiert werden, angeregt werden. Das werden wir einmal, hier geschieht es in Schwachheit und Unvollkommenheit, aber einmal in Vollendung tun. Da wird alles Unvollkommene von uns abgefallen sein und wir werden in Christus Jesus in Vollendung anbeten. Dazu leiten uns hier die Engelgestalten an und auch die Ältesten. Sie wollen uns auch jetzt schon dahin führen, dass wir uns in Jesus Christus darin üben, Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Gott in seinem souveränen Walten in dieser Welt zu sehen und anzubeten. Gott will, dass wir ihn anbeten. Das ist Gottes Wille. Wir denken an die Versuchungsgeschichte, als der Herr Jesus in der Wüste dem Satan begegnete und von ihm versucht wurde. Was wollte der Satan eigentlich? Er wollte Anbetung. Das war es, was der Satan will. Er will Anbetung. Und was sagt der Herr Jesus, was entgegnete ihm der Herr Jesus? Mit einem Zitat aus dem 5. Buch Mose. Alle Zitate nimmt er aus der Schrift. Er hätte ja aus sich heraus auch antworten können, denn er ist ja das Wort Gottes. Aber er benutzt das geschriebene Wort Gottes des Alten Testamentes, bezieht sich auf Stellen aus dem 5. Buch Mose und erwidert dem Satan, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Dieses Wort allein spielt gerade auch in unserer Zeit noch eine ganz, ganz wichtige Rolle, jetzt schon und auch in Zukunft. Allein unser Gott, der sich in Christus Jesus geoffenbart hat, ist der wahre Gott. Und ihn allein sollen wir in Christus Jesus anbeten. Keinen anderen Gott, nicht Allah, nicht irgendeinen Gott aus dem Hinduismus oder was es auch sein mag, sondern den wahren, lebendigen Gott, der sich in Christus Jesus geoffenbart hat. Ihn allein sollst du anbeten. Gott will also angebetet sein. Heute geht es uns in diesem Abschnitt um die Anbetung durch die himmlischen Gestalten. Und in der nächsten Predigt, wir haben das auch schon gelesen, in der nächsten Predigt befassen wir uns dann mit der Anbetung durch die Ältesten. Die himmlischen Gestalten, von denen hier die Rede ist, das sind Seraphim und Cherubim, wie wir sie kennen auch aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 6 und auch aus dem ersten Kapitel des Buches Hesekiel. Sie tun uns hier einen sehr, sehr wertvollen Dienst, indem sie uns zur Anbetung anleiten. Es gibt verschiedene Deutungen im Blick auf die Bedeutung ihres Aussehens. Es wird ja hier sehr malerisch geschildert. Das heißt immer wieder wie, das heißt also, das ist nicht an sich die Realität, sondern es ist ausgedrückt in menschlichen Worten, was hier vor dem Thron Gottes sich abspielt. Ja? Ist ein Bild für die Realität. Wie, heißt es immer wieder, es sind Vergleiche. Das soll uns jetzt nicht so sehr beschäftigen, die Einzelheiten dieser Gestalten, ihr Aussehen. Es soll einmal reichen, wenn wir darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Augen dieser Gestalten, sind ja übersät mit Augen, ein Hinweis sind auf die Allwissenheit Gottes. Ihr ganzes Aussehen ist ja ein Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes. Das können wir mit Sicherheit sagen. Ansonsten gibt es unterschiedliche Deutungen dieser einzelnen Aspekte ihres Aussehens. Gut, das ist nicht das Entscheidende jetzt für uns, sondern wir beschäftigen uns damit, mit dem einen, nämlich, dass diese Wesen ständig damit beschäftigt sind, Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten. Und eine jede der vier Gestalten hatte 6 Flügel, sie waren außen und innen voller Augen, sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht, und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht. Sie taten ständig diesen Dienst der Anbetung, waren darin glückselig. Gott hatte sie eigens dafür geschaffen, ihn anzubeten, Gott in seiner Herrlichkeit. Tag und Nacht rufen sie, wie es hier heißt, heilig, heilig, heilig. Was das Wort heilig bedeutet, das wissen wir, abgesondert sein von, man bezieht es dann oftmals auf die Reinheit Gottes, das abgesondert sein von aller Unreinheit, von aller Sünde. Das Wort heilig hat allerdings auch die Bedeutung von anders. Gott ist der ganz andere. Wir können uns Gott von Natur aus überhaupt nicht vorstellen. Von Natur aus legen wir etwas hinein in unsere Vorstellung von Gott, was der Realität, der Wirklichkeit gar nicht entspricht. Wenn der Geist Gottes unsere Herzen erleuchtet, dann können wir anhand des Wortes Gottes in dieser Zeit durch den Glauben erkennen, wer Gott eigentlich ist und wie er ist. Ansonsten haben wir immer ein falsches Gottesbild. Und es ist auch bei uns, die wir den Heiligen Geist haben, immer noch Stückwerk, sehr unvollkommen. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk, sagt Paulus. Damit meint er nicht verkehrt, sondern nur immer ein Teil des Ganzen. Es geht um die Andersartigkeit Gottes. Die muss uns geoffenbart werden durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Wobei hier 2 Merkmale seiner Heiligkeit betont werden, seiner Andersartigkeit. Erstens seine Allmacht und zweitens seine ewige Existenz, seine Ewigkeit. Und beide Merkmale sind besonders wichtig, um die Gläubigen in ihrem Gang durch diese Welt und besonders durch die letzte antichristliche Zeit zu stärken. Zunächst einmal zu 1. Es geht um seine Allmacht. Es heißt hier, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der Allmächtige. Die Souveränität Gottes, von der wir ja auch schon gesprochen haben, speziell in den ersten Versen dieses Kapitels, und seine Allmacht gehören unbedingt zusammen. Gott steht niemals händeringend vor irgendeinem Problem in dieser Welt und fragt sich, was soll ich jetzt machen? Ja. Ich bin ohnmächtig. Ohnmächtig sein heißt, ohne Macht zu sein. Ohne Macht, irgendetwas zu ändern oder irgendetwas zu bewirken, irgendetwas tun zu können. Gott ist niemals ohnmächtig wie wir. Wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, dann ist er auch in der Lage, sein Vorhaben zu verwirklichen, durchzuführen. Und so heißt es in Jesaja Kapitel 43, Vers 13, ich wirke, wer will's wenden? Wörtlich, wer will es rückgängig machen, was ich tue? Wer will es verhindern? Und eine schöne oder zwei schöne Stellen dazu, wichtige Stellen aus dem Propheten Jeremia. Da lesen wir in Kapitel 32 von Vers 17 an. Ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm. Und, jetzt kommt es ist kein Ding vor dir unmöglich. Es ist kein Ding vor dir unmöglich. Und das Herrn Wort geschah zu Jeremia, siehe, ich der Herr bin der Gott alles Fleisches, sollte mir etwas unmöglich sein. Er ist allmächtig. Sollte Gott nicht in der Lage sein, seine geliebten Kinder durch die Wirren unserer Zeit zum Ziel ewiger Herrlichkeit zur Vollendung zu führen? Ihr Lieben, lasst uns niemals an der Allmacht Gottes zweifeln, dass irgendetwas ihm nicht möglich ist. Wir stehen vor unmöglichen Situationen, wo wir sagen müssen, wir können da nichts machen, aber Gott kann immer noch, auch jetzt noch, sagt Maria zum Herrn Jesus, nachdem Lazarus bereits gestorben war. Auch jetzt noch weiß ich, was du vom Vater erbittest, das wird er dir geben. Dieses auch jetzt noch ist wichtig, ne? In äußersten Situationen ist dieses Wort wie ein Anker, der uns Sicherheit verleiht. Auch jetzt noch kannst du etwas tun. Die Karre ist vollkommen in den Dreck gefahren. Wir können sie nicht rausziehen, aber auch jetzt noch, ja. Auch voll, wenn alles so aussichtslos aussieht, auch jetzt noch. Du vermagst alle Dinge, du bist allmächtig. Und das andere ist die ewige Existenz unseres Gottes, weshalb diese Engelgestalten, diese Seraphim und Cherubin ihn anbeten. Wir sind ja daran gewöhnt, dass alles so seine Zeit hat in unserem Leben, zeitlich also begrenzt ist. Alles ist vergänglich, es bleibt nichts, aber auch gar nichts von dem, was in dieser Welt ist. Obwohl wir manchmal so leben, als bliebe etwas, hängen unser Herz daran, an Dinge, die vergänglich sind, die wir sowieso irgendwann einmal loslassen müssen. Das ist wohl möglich. Aber irgendwann kommt der Augenblick. Alles in dieser Zeit hat einen zeitlichen Anfang und ein zeitliches Ende. Und darum stehen wir staunend davor, wenn das hier im Psalm 102 ausgesagt wird, dass Gott bleibt, immer in Ewigkeit. Ich lese einmal aus Psalm 102, die Verse 25 folgende. Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre wären für und für. Die Bitte, er ist in einer Notsituation, wo er damit rechnen muss, dass er nicht mehr lange leben würde. Er bittet Gott darum, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Und dann kommt, deine Jahre wären für und für. Wie soll man das verstehen? Nun, wenn du auch mich wegnimmst, ändert das nichts an der Tatsache, dass du bleibst, Herr. Und auch deine Sache wirst du fortführen, bis zum sicheren Ende, bis zu dem Ziel, das du dir gesetzt hast. Deine Jahre wären für und für. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist, immer derselbe. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Die Söhne deiner Knechte bleiben wohnen und ihr Geschlecht wird vor dir gedeihen. Wenn ich nicht mehr da bin, sagt der Psalmist, wenn du mein Gebet nicht erhören wirst und nimmst mich hinweg in der Hälfte meiner Tage, so geht dein Werk dort doch vorwärts durch meine Nachkommen, ja? Durch die, die nachfolgen. Das meint er damit, wenn es hier heißt, die Söhne deiner Knechte bleiben wohnen und ihr Geschlecht wird vor dir gedeihen. Das hängt mit der ewigen Existenz unseres Gottes zusammen, ja? Das ist eine wunderbare Tatsache, dass unser Gott immer noch lebt. Und wenn alles verloren erscheint, er ist immer noch auf dem Plan, um seine Gemeinde durchzubringen. Gott ist eben nicht ein Teil der geschaffenen Welt, die vergänglich ist, sondern er existiert unabhängig von ihr, und zwar schon immer. So heißt es ja hier auch in Kapitel 4. Schon immer. Der da war und der da ist und der da kommt. Von Ewigkeit bis zu Ewigkeit. Er ist also unabhängig von der geschaffenen Welt. Niemand hat ihm das Leben gegeben und niemand kann es ihm nehmen. Der Herr Jesus sagt einmal ein ganz, ganz wunderbares Wort, Johannes Kapitel 5, 26. Er, nämlich der Vater, hat das Leben in sich selber. Das ist wunderbar. Wir sind immer abhängig als Menschen von einer anderen Energiequelle. Energie muss uns zugeführt werden. Wir sind immer von außen abhängig, in irgendeiner Weise, um existieren zu können. Gott nicht. Er existiert in sich selber. Er hat das Leben in sich selber. Niemand hat ihm dieses Leben gegeben. Und er hat dieses Leben in sich schon von Ewigkeit her. Und er hat es jetzt und er hat es in alle Ewigkeit. Das ist etwas ganz Gewaltiges, macht uns Gott groß. Er lebt also aus sich selbst heraus und ist darin völlig autonom, völlig unabhängig von irgendeiner anderen Quelle der Energie. Außerhalb von sich selbst. Im Blick auf den Erhalt seines Lebens und auch seiner Allmacht ist er völlig unabhängig von irgendeiner Hilfe. Er genügt sich selbst. Dazu mal ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, der Apostel Paulus in Athen, die Verse 24 und 25. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Als hätte Gott irgendwas nötig. Er hat niemanden nötig. Er hat mich nicht nötig, er hat dich nicht nötig. Er hat nichts nötig in dieser Welt. Wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Alles Leben geht von ihm aus. Wir sind die Bedürftigen. Wir haben etwas nötig. Und Gott ist bereit, in seiner großzügigen Art und Weise uns all das zu geben, was wir brauchen. Aber Gott selbst hat niemanden nötig. Niemand. Es ist gut, es demütigt uns, ne? Und macht uns Gott groß in seiner Herrlichkeit. Und angesichts dieser Schau der Heiligkeit Gottes in seiner Allmacht, in der er seine Souveränität, seine uneingeschränkte Herrschaft ausübt und seiner ewigen Existenz, ist es nicht verwunderlich, dass diese himmlischen Gestalten diesen Gott anbeten, dass sie ihm die Ehre geben. So heißt es ja hier. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank, Dank ist hier mehr im Sinne von Lob gemeint, ne? Also nicht Dank für irgendetwas, was Gott gibt oder gegeben hat, sondern Lob. Es geht um Anbetung hier. Wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie geben ihm die Ehre. Das Wort Ehre hat auch die Bedeutung von Herrlichkeit, weil Gott so herrlich ist. Darum beten sie ihn an. Gott, du bist herrlich. Wann ist das zuletzt über unsere Lippen gekommen in unserem Gebet? Persönlich in der Stille, in der Gebetsgemeinschaft, dass wir einen herrlichen, wunderbaren, großen, allmächtigen, ewig existierenden Gott haben. Nun, wenn schon die Engelwesen diesen Gott anbeten, wie viel mehr sollten wir es tun? Warum? Nun, weil wir mehr wissen von diesem Gott als die Engelwesen. Und deshalb ist es so wichtig, Kapitel 4 nicht unabhängig von Kapitel 5 zu sehen. Denn in Kapitel 5 steht im Zentrum, im Mittelpunkt das Lamm Gottes, das unsere Sünden getragen hat. Wir wissen etwas von der Erlösung durch das Blut Jesu, durch das wir mit Gott wieder in Ordnung gekommen sind und Gemeinschaft mit ihm haben dürfen und uns ihm nähern dürfen, um ihn anzubeten. Es ist ein Dürfen aufgrund der Tatsache, dass Jesus uns mit dem Vater durch sein Blut versöhnt hat. Davon wissen die Engel nichts. Sie schauen hinein, sagt Petrus, 1. Petrus Kapitel 1, in das Evangelium, in dieses Geheimnis des Evangeliums. Aber erfahren haben sie das nie. Wie der Hebräerbrief auch sagt, Gott nimmt sich nicht der Engel an. Der Herr Jesus ist nicht für die Engel gestorben, sondern der Kinder Abrahams. Damit sind alle Gläubigen gemeint. Aus Israel und aus den Heiden. Das sind die Kinder Abrahams. Auch wir sind Kinder Abrahams. Galaterbrief. Ganz klar und deutlich wird das bezeugt, dass auch wir aus den Heiden Kinder, geistlich gesehen, Kinder Abrahams sind. Seht einmal, für sie ist das im Grunde genommen unverständlich, was da geschehen ist am Kreuz. Deshalb versuchen sie das zu begreifen, aber erfahren haben sie das nie, aber wir haben es erfahren, was das heißt, einen Gott zu haben, der in Christus Jesus uns durch sein Blut mit ihm selbst versöhnt hat. Das sollte uns umso mehr dazu anregen, Gott anzubeten in Christus Jesus. Heilig, heilig, heilig. Heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig. Heilig ist nur er. Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Allmacht, Wunder, Liebe, alles ringsumher. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir so von Herzen danken, dass du uns den Geist der Offenbarung gegeben hast, um dich immer besser kennenzulernen als den allmächtigen Gott, den allwissenden Gott, als den Gott, der von Ewigkeit her existiert und existieren wird bis in alle Ewigkeit. Ja, wir wollen dich loben und preisen und dich anbeten im Namen Jesu, Vater im Himmel. Und auch nicht vergessen, wem wir das eigentlich zu verdanken haben. Deinen geliebten Sohn, deiner großen Liebe in deinem Sohn, die uns erlöst hat. Mit deinem kostbaren Blut hast du uns erlöst, Herr Jesus, von all unserer Schuld und Sünde, wie wir es auch gleich im Abendmahl feiern dürfen. Amen.